dauernd passiert irgendwie eine Scheiße, habe ich einen Trashhaufen.
Ja, es war tatsächlich das erste Mal eine Freiheitsstrafe, die ich beantragen musste. Und da hat natürlich die Chance bestanden, dass wenn diese positive Sozialprognose nicht vorliegt, dass man dann halt auch ohne Bewährung beantragt. Und da ist es mir dann auch so abends vorher bewusst geworden, dass ich so dachte, krass.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und
Ines Garretzen.
Aufnahme läuft. So, was machen wir jetzt eigentlich zuerst?
Machen wir erst normale Folge und dann machen wir es hinten dran.
Ja.
Okay.
Okay. Also, ja. Aber vergessen wir das dann nicht?
Nee, vergessen wir nicht.
Ich habe eine Weihnachtstasse.
Das finde ich cute. Eine Wacken-Weihnachtstasse.
Ich bin so durch. Ich hoffe es. Ich brauch ein neues Jahr. Ich bin so durch, Ines. Am 28. November bin ich extra nach Düsseldorf gefahren zu einer Lesung von Nachla. Wollte ich auf keinen Fall verpassen. Und habe ich einer Freundin geschenkt, mich da zu begleiten. Und ich stand wieder. Scheiß Bahn. 2 Stunden im Nirgendwo wegen Streckensperrung, kam also super, super spät an und habe in einem Hotel gewohnt, das mir empfohlen wurde. Das hätte ich mir sonst nie rausgesucht und habe echt das Glück gehabt, so mit nicht stornierbar und so eine kleine Butze unterm Dach, aber in einer Villa. Richtig geil, war aber ganz günstig. Ich komme da total abgerockt an, so ungefähr im Jogginganzug, war super spät dran, wollte mich ja noch umziehen, will einchecken und dann sagen die zu mir, das Haus hat sie gestern erwartet.
Moment mal.
Ich so, nee, meine Veranstaltung ist heute, das ist schon richtig. Nein, das Haus hat sie gestern erwartet. Ich schon total angezickt. Suche in meiner App die Buchung raus, um sie denen unter die Nase zu halten. Und sehe dann, ja scheiße, das Haus hat mich von gestern erwartet.
Oh nein.
Nicht stornierbar. Habe ich schnell geguckt, ob es in der Nähe noch ein günstiges anderes Hotel gibt. Hätte ich zeitlich nicht geschafft. Und dann habe ich gesagt, ja, ist das Zimmer denn heute noch frei? Also, weil dann würde ich es jetzt halt nochmal buchen. Nee, sie sind komplett ausgebucht. Wobei, ein Zimmer hätten sie noch. Und das war die Suite, die genauso hieß wie das Hotel. Ja, hatte ich schon fetten Kloß im Hals und gebracht, was das kostet. Dann wurde mir der Preis genannt. Ich habe nochmal schnell die Uhrzeiten gecheckt und gesehen, es geht nicht, nämlich leise weint meine Kreditkarte hingehen. Tja, hoppla. Boah, ey, das hat so richtig wehgetan. Aber mega krass. Riesengroß, alles dunkles Holz. Also wirklich so wie aus dem Kinofilm, die Villa. Richtig krass. Und dann haben wir es so wieder gut gemacht, dass wir dann in der Suite Tüte Junkfood nach der Veranstaltung hin. Aber es passiert mir im Moment echt, ich bin einfach durch.
Ja, aber der Endjahresstress, also ich kann's nachvollziehen. Irgendwie kommt nochmal alles.
Ja, wo bleibt die Winterpause? Also auch bei mir, weißt du, rechtspolitisch ist auch gerade noch so viel los. Dauernd passiert irgendwie eine Scheiße. Habe ich einen Trashhaufen. Aber vielleicht fangen wir erstmal an. Hey,
hallo. Hi, Steffi. Ich habe letztens wieder, ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung oder jetzt, wenn ihr das hört, vor 2 Wochen und da kam wieder die Hi, ich bin Ines-Geschichte hoch.
Das finde ich ja so geil, ne? Die Welt ist so klein und du hattest mir vor Urzeiten schon mal erzählt, dass du da hingehst und dann haben wir noch rumgeflaxt, weil ich zeitgleich auch in der Band, ich war ja auch in Hannover zeitgleich, aber auf einer anderen Veranstaltung. Ich hatte schon wieder vergessen, dass du da bist. Und dann haben mir aber Leute gleich gesagt, es war so cool, ich habe Ines getroffen.
Oh.
Ich wusste das schon, bevor wir gesprochen haben. War's gut?
Ja, war auf jeden Fall. Also ich war auf dem German Legal Tech Summit und das war sehr, sehr spannend. Ich finde den auch für Refis eigentlich ganz spannend, weil es auch immer wieder, also es gibt da so ein, jetzt nenne ich es wahrscheinlich falsch, irgendwie Young Leaders Board oder auf jeden Fall junge Menschen, die sich sozusagen an der Organisation der Veranstaltung auch beteiligen. Und dadurch gibt es halt immer wieder Themen, die halt auch für Studierende oder Refis oder Berufseinsteiger spannend sind. Und letztes Jahr ist es nämlich eine ganz spannende Veranstaltung gewesen, da ging es so um Prompting und wie man da hatten wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, wie man ChatGPT sozusagen fürs Lernen benutzen kann und so und wie man Prompts gut schreibt und sowas. Und ich denke, für alle von uns, die in das Berufsleben gerade starten, wir werden so oder so mit dem Thema Prompting nochmal zu tun haben in unserer Karriere. Von daher lohnt sich das schon, da sich frühzeitig mit auseinanderzusetzen. Und ja, alle, die so ein bisschen interessiert sind an Legal Tech, also da nimmt man einfach super viel mit. Und was ich spannend finde, das OLG Celle war auch da. Und die machen nämlich in ihrer Ausbildung mit so VR-Brillen. Schon im Referendariat kannst du da sozusagen, setzt du so eine VR-Brille auf und simulierst eine Sitzung. Also hast da so eine simulierte Sitzung in dieser VR-Brille.
Nice.
Und ich meine, ich bin ja gerade in der Staatsanwaltschaft, also von daher.
Hast du in der VR-Brille?
Das ist ja mega cool. Also ich bin ja leider nicht in Celle, aber wenn da Referendare uns zuhören, die in Celle sind und die diese Möglichkeit schon mal hatten, das zu probieren, lasst uns gerne mal ein Feedback da, weil ich stelle mir das schon ganz cool vor, das mal so zu haben als Vorbereitung einfach.
Da gibt es richtig coole Sachen. Ich habe mal einen Vortrag gehört, das Kripo München, die haben ein richtiges Holodeck, wo du dann auch mit VR-Brille Tatorte nochmal begehen kannst. Krass. Richtig, richtig geil. Ja. Es gibt coole Sachen. Und ich finde ja Thema Prompting, das ist ja nicht nur für die, die irgendwann mal im Anwaltsberuf sind, sondern gerade wichtig vielleicht für die, die schon lange dabei sind und sich noch so ein bisschen einschwingen müssen. Ich finde das mega lustig. Also ich probiere total gern verschiedenste Prompts aus. Es reicht ja manchmal eine Kleinigkeit, um alles komplett zu verändern.
Ja, voll.
Also ich spiele da sehr gern mit rum. Ines, hast du ein Thema dabei? Oder weil wir hatten ja gesagt, wir schulden ja noch.
Genau, das wären meine.
Oder die letzte Sitzung. Wir haben ja die volle Auswahl.
Wir haben so viel Auswahl. Also vielleicht starten wir chronologisch nur andersrum. Ist es dann noch chronologisch? Nein, dann ist es natürlich nicht mehr chronologisch. Rückwärts chronologisch. wir zäumen das sogenannte Pferd von hinten auf. Also meine letzte Sitzung in der Staatsanwaltschaft war eine sehr, sehr positive Erfahrung. Also Shoutout an alle Richter, die gerne mit Referendaren zusammenarbeiten oder nett sind zumindest dabei. Das war wirklich eine gute Erfahrung. Ich habe mit dem Richter mich also vorher sprechen können. Das ist ja auch immer so eine Frage. Stellt man sich vor, stellt man sich nicht vor? Ich habe es jetzt gemacht. Es hat gut reingepasst und es war auch ganz spannend, weil wir generell so ein bisschen über das Referendariat und so vorher gequatscht haben. Genau, dann war die Sitzung und es war eine sehr angenehme Stimmung und ich hatte auch Zeit, um kurz nochmal mein Plädoyer vorzubereiten, also kurz nochmal einfach mich zu sammeln. So, ne? Ging gar nicht darum, dass ich da jetzt groß irgendwas nochmal aufschreibe oder so, sondern einfach nochmal kurz Gedanken zusammenfassen und dann los. Ich denke immer, Performance-Druck. Ich bin so ein bisschen unzufrieden mit meinen eigenen Plädoyers, weil ich so, eigentlich ist das ja genau meine Stärke. Also so frei sprechen, Vorträge halten, Podcast machen und so, das ist ja eigentlich genau das, was ich kann. Und dann hat man natürlich so einen Anspruch an sich. Ich finde es aber in der Situation recht schwierig, weil man ja sehr viele Dinge hat, die man auf jeden Fall sagen muss und auch in einer bestimmten Abfolge der Worte sagen muss, also Anträge stellen. Und ich habe mir deswegen, hatte ich auch schon beim letzten Mal, sehr viel vorgeschrieben und vorbereitet. Und ich glaube, ich muss mich einfach ein bisschen mehr trauen, davon ein bisschen locker zu lassen und das sozusagen ein bisschen wegzulegen, weil ich weiß schon, was ich sagen will und was ich sagen muss. Aber ich komme dann immer wieder durcheinander, wenn ich in den Redefluss komme und dann auf meine Notizen gucke und da irgendwas dann an einer anderen Stelle steht, dann komme ich immer ein bisschen durcheinander und dann habe ich das Gefühl, es ist immer so sehr, sehr stockig. Und die Verhandlung, in der ich war, da gab es eine Verteidigerin und die hat natürlich dann, ich habe da so mein Dings vorgetragen, mein Plädoyer, und dann hat sie da losgelegt und ich dachte mir so, ja, wow.
Bam.
Krass, so möchte ich das auch mal können, Plädoyer und so richtig.
Ja, das ist aber ein bisschen unfairer Vergleich, weil frei reden können ist das eine. Ein Plädoyer halten ist was ganz anderes. Aber womit konkret bist du denn nicht zufrieden? Dann, dass du zwischendrin nochmal gucken musstest, wie diese ehrlicherweise sehr sperrigen Formulierungen und die Abfolge ist und dann, oder was war dein Problem? Warum bist du nicht zufrieden?
Ja, ich glaube einfach, weil es so, ich das Gefühl hatte, meine Rede ist sehr stockig. Also weißt du, so halt sehr vorgetragen und nicht, ich habe nicht geredet. So, weißt du, was ich meine? Sondern ja. Man guckt dann halt immer wieder drauf, nimmt dann die Formulierung und dann so und und so, weißt du, und nicht so, naja. Aber ich glaube, das ist einfach Übungssache. Also das
ich
kann man auch nicht
sagen,
zweimal.
Erstens glaube ich, dass du dich selber wieder viel kritischer siehst, als wenn alle anderen im Saal bestimmt gar nicht so wahrgenommen haben. Und das ist tatsächlich reine Routine. Also man kann das auch trainieren, dass du einen Zettel da liegen hast und dann schaust du da drauf und dann nimmst du einfach aus deinem Redefluss ein bisschen Tempo raus, machst eine bedeutungsschwangere Pause und in der Zeit kannst du schon, jetzt dreimal mache ich auch gerade, ich gucke hier gerade, was ich mir auf dem Memo-Zettel geschrieben habe und dann stockt das auch gar nicht so. Ich glaube, das ist einfach Übungssache. Und du bist halt jemand, ich habe ja schon Vorträge von dir gesehen, du kannst das richtig gut, mega gut. Du hast aber sonst halt gar keine Notizen, sondern machst halt so, gut, da sind ein paar Stichpunkte auf der Folie oder so. Aber du musst dich nicht irgendwie klar an eine Abfolge halten, sondern machst halt frei Schnauze. Und das liegt dir, glaube ich, einfach mehr. Und vielleicht hilft es auch einfach, wenn man sich diese sperrigen Formulierungen einfach zu Hause noch ein paar Mal laut vorsagt. Und dann bei der nächsten Sitzung ist das schon passé. Weil du es dann auch schon zigmal gesagt hast. Und dann kannst du es auch im Schlaf. Und natürlich kann die Verteidigerin, die vielleicht ein paar Jahre im Job ist, da frei Schnauze einfach loslegen. Macht sie ja alle noch.
Ja. Nee, voll. Aber deswegen, also ich hatte auch das Gefühl, es war schon besser als beim ersten Mal. Und ich denke, es wird, ich weiß jetzt nicht, wie viele Sitzungen ich noch haben werde, aber ich glaube, das ist, wie gesagt, Übungssache. Aber ansonsten hat es auf jeden Fall auch ein bisschen Spaß gemacht und war eine gute Erfahrung. Ja.
Was ich ja viel aufregender fand, war ehrlich gesagt, weil wir schreiben ja auch, ist ja kein Geheimnis, so unter der Zeit dauernd hin und her und ich frage, wie es gelaufen ist. Ich fand es ja spannend, dass du erstmals eine etwas höhere Strafe beantragen musstest, weil das ist ja auch nochmal eine Hausnummer. Also ging mir zumindest so.
Ja, es war tatsächlich das erste Mal eine Freiheitsstrafe, die ich beantragen musste, weil das einfach vom Strafrahmen her so gegeben war. Also ich hätte nicht unter 6 Monaten Freiheitsstrafe beantragen können, wenn sich der Sachverhalt hat sich dann auch so erwiesen, wie es in der Anklage stand. Und was mir dann so ein bisschen, was heißt Bauchschmerzen gemacht hat, aber es war dann halt die Frage mit oder ohne Bewährung und das kam natürlich ganz, ganz maßgeblich darauf an, wie jetzt die Situation in der Verhandlung ist, wie die Lebenssituation ist, die positive Sozialprognose und so weiter und so fort. Und da hat natürlich die Chance bestanden vorher, und das war auch mit der Ausbilderin abgesprochen, dass wenn diese positive Sozialprognose nicht vorliegt, dass man dann halt auch ohne Bewährung beantragt. Und da ist es mir dann auch so abends vorher bewusst geworden, dass ich so dachte, krass, krass.
Ja.
Also so, und ich musste mir dann auch so ein bisschen bewusst machen, dass ich eine rechtlich vertretbare Strafzumessung vorgenommen habe, die ja auch abgesprochen war, natürlich mit der Ausbilderin, und dass ich nicht dafür verantwortlich bin, was die Leute gemacht haben, auch wenn ich natürlich in dem Moment so denke, krass, ich bin jetzt diejenige, die sagt so und so, aber im Endeffekt hat die Person etwas gemacht, was einen bestimmten Straftatbestand erfüllt und dafür gibt es eine gesetzlich vorgesehene Strafzumessung und an der habe ich mich orientiert, beziehungsweise die habe ich eingehalten und dann ist es nicht sozusagen meine Verantwortung, also ich habe die ja nicht grundlos beantragt, die Freiheitsstrafe, und aber das fand ich doch, und das haben wir auch nachher besprochen, war dann nachher schon so, wo ich so dachte, oh, krass.
Ja, das ist was komplett anderes, als halt in der, was man auch immer liest, Tageszeitung dann zu sehen, ja, wurde zu so und so verurteilt und dann bist du ja schnell bei der Hand mit so einem Urteil, ja, ein bisschen wenig.
Ja.
Und wenn du dann da sitzt und beantragst das selbst und da sitzt ein Mensch vor dir und dir wird plötzlich klar, oh mein Gott, also ich meine, ich fälle nicht das Urteil, das ist schon klar, aber ich beantrage das. Also ich setze das erste Puzzleteilchen. Ja gut, das erste Puzzleteilchen hat das Täter immer selber gesetzt. Aber ich bin dran mit beteiligt, dass jetzt jemand seine Freiheit vielleicht verliert. Ich finde, das macht schon was mit einem. Das wird dann plötzlich so verdammt echt. Also ja, theoretisch.
Und genau, was du meintest, dieses, man ist immer sehr, sehr schnell dabei, dass man denkt, man liest irgendwie eine Schlagzeile und denkt so, oh, das ist aber wenig. Aber wenn man dann gegenüber von diesen Menschen sitzt, die ja da auch sind im Gerichtssaal, die Emotionen haben, die auf Dinge reagieren vielleicht, die vielleicht ja auch selber nochmal was sagen, was erklären, was dazu beisteuern, dann ist es auf einmal nicht der abstrakte Mensch, der irgendwas getan hat, sondern es ist ja immer, hinter jeder Tat steht ja auch eine Geschichte. Und vielleicht, also in meinem Fall, wurde das dann halt auch mit bestimmten Umständen begründet und so. Ob das jetzt in eine rechtliche Würdigung reinspielt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber eben, also ja, wenn man ein empathischer Mensch ist, dann denkt man sich oder merkt, da sitzt halt einfach eine Person, die ist halt aufgrund von verschiedensten Umständen irgendwo falsch abgebogen und man kann das vielleicht sogar nachvollziehen und denkt sich ja, ja. Und trotzdem muss man natürlich so handeln, wie es vorgesehen ist und wie man es auch rechtlich rechtfertigen kann. Aber ja, das fand ich schon krass, aber ich glaube, es ist ein guter Schluss geworden sozusagen. Also natürlich ist eine Freiheitsstrafe bei rausgekommen, aber sie wurde auf Bewährung ausgesetzt und das halte ich auch für richtig in der Konstellation. Und ich glaube, die Person hat, also ich denke, sie hat es verstanden, aber gut, ich habe auch keine Erfahrung, also kann auch sein, dass sie es nicht verstanden hat. Aber es war auf jeden Fall schon ein Moment, auch vorher. Ja. Ich war deswegen, glaube ich, auch nervöser vorher so ein bisschen, weil ich so dachte, oh, heavy.
Ja, es geht halt nicht nur um Kohle, es geht halt um die Freiheit.
Ja, und es war auch eine junge Person und ich dachte, in dem Alter war er vor dem Strafrichter, also kann sich jeder überlegen, es ging um ungefähr 2 Jahre. In dem Alter 2 Jahre im Gefängnis zu sitzen, ist schon heftig.
Ja, weil du gerade sagst, 2 Jahre, muss ich mal kurz einen kleinen Lesetipp einpflegen.
Kleine Lesetipps.
Habe ich gerade weggebinged im Zug nach Hannover. Ich war schon wieder auf Dienstreise. Richtig, richtig gut. Für alle, die jetzt nur zuhören, von Sick. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich habe keine Ahnung von nichts. Schore, Steinpapier, vermutlich. Keine Ahnung. Also es geht um Koks, Heroin und ziemlich viel Zeit im Knast. Das ist eine Biografie. Das ist autobiografisch, unglaublich gut geschrieben und gibt so unfassbar tiefe, private Einblicke in die Entstehung einer Sucht, in das Handling mit den unterschiedlichsten Drogen, also bis kurz vorm Exitus und immer wieder Knast. Hat mich sehr beeindruckt, hat mich auch sehr bewegt. Den Nachfolger lese ich jetzt auch gerade und das Geilste ist, geschickt bekommen und den Nachfolger auch und da ist sogar noch ein Gruß von Lena Markic drin. Die beiden kennen sich nämlich. Kann ich nur jedem dringend empfehlen, der sich so ein bisschen für Strafrecht und für Knasthaft interessiert. Es ist nicht wirklich rechtlich, sondern es ist wirklich die persönliche Geschichte. Und ich spoiler mal, da wird man noch was zu hören. Weil es mir so gut gefallen hat, irgendwann im nächsten Jahr. Nur weil wir da gerade waren, Haft und macht Haft Eindruck auf den Menschen oder nicht? Ja, manchmal irgendwie nicht.
Okay.
Aber
ja,
komplette Kehrtwende hingelegt und ist jetzt in der Prävention. Krasse Geschichte. Ja, das mal dazu. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen feucht durchwischen.
Ja, 2. Punkt in der chronologisch rückwärts Pferdaufzäumung.
Wir zäumen das sogenannte Pferd von hinten auf.
Oder meintest du nicht das?
Doch.
Doch, okay.
Doch.
Ja, wir schulden euch ja noch, oder ich schulde euch noch ein kleines Recap von meiner Zivilstation. Wir haben diesen Podcast ja gestartet, da war ich noch relativ am Anfang vom REF und war gerade in der Zivilstation. Und ich dachte, ich sammle mal all meine Erfahrungen für euch so ein bisschen, wie es bei mir so angefangen hat, damit ihr vielleicht auch so einen Vergleichswert einfach mal hattet oder habt, wie es so sein kann. Bei mir ist es so gewesen, ich hatte eine AG und einen Einzelausbilder. Ich glaube, das ist bei allen so, die die REF machen. Das wird wohl in allen Bundesländern gleich sein. Und die Zivilstation ging bei mir 5 Monate lang. Was so ein bisschen, also am Anfang hatten wir 4 Wochen Einführungslehrgang und da hat man so Relationstechnik, Gutachten, pipapo gelernt und natürlich das Urteilschreiben, also diese Sachen. Und ich muss sagen, das fand ich auch sehr gut, weil bei mir war natürlich auch der Fall, ich habe ja zwischen meinem ersten Staatsexamen und dem zweiten Staatsexamen ein Jahr gearbeitet. Das heißt, ich musste auch schon noch so mal wieder ein bisschen in dieses Lernen reinkommen. Und dafür bietet sich so eine Anfangsphase natürlich ganz gut an, dass man sich erstmal wieder sammelt und erstmal wieder überlegt, wie geht das hier eigentlich? Zwischen ersten und REF, was habe ich gesagt?
Zweite Staatsexamen. Ich dachte, wann hast du das denn eigentlich gemacht?
Nein. Zwischen ersten und REF habe ich gearbeitet, ein Jahr lang, genau. Und dann ging es zum Zivilrichter. Man muss vielleicht dazu sagen, meine Station hat ja im Sommer angefangen, also in der Sommerurlaubszeit. Das heißt, bei mir ging es eigentlich so mehr oder weniger damit los, dass mein Ausbilder im Urlaub war, was natürlich absolut in Ordnung ist und jedem sei sein Urlaub auch absolut gegönnt. Aber für mich als Refi hat das natürlich bedeutet, dass ich so ein bisschen lost war, direkt halt am Anfang und auch direkt so für 3,5 Wochen.
Na toll.
Ja, weil man halt keine Ahnung hat und halt auch kein Feedback kriegt natürlich, wenn der Ausbilder im Urlaub ist. Ich hatte dann Akten auch für die Zeit, habe die auch bearbeitet. Dann ging das weiter. Ich habe relativ viele Relationen geschrieben in meiner Zivilstation. Also ich glaube insgesamt nur 2 oder 3 Urteile. Das fand ich ein bisschen schade, weil, also in Niedersachsen ist es so, man schreibt im Examen eine Relationsklausur. Das heißt, man sollte das können. Die Frage stellt sich nicht. Allerdings sind natürlich die anderen Urteilsklausuren und vielleicht dann auch ein bisschen wichtiger. Abgesehen davon ist es natürlich wichtig, dass die praktische Ausbildung eine praktische Ausbildung ist und man soll ja das machen, was anfällt. Diese theoretischen Sachen habe ich dann ja in der AG gemacht und in der AG habe ich ja auch Urteile geschrieben. Also so soll das jetzt nicht klingen. Aber es war so ein bisschen was, Relationen sind natürlich super umfangreich und ja, auch ehrlicherweise wirklich nicht mein Favorite. Ja, scheiße. Und ja, wie kann ich das jetzt sagen? Ich glaube, ich persönlich lerne halt viel durch Feedback einfach. Also dadurch, dass man mir sagt, was ich falsch gemacht habe und dadurch, dass man mir auch sagt, was ich besser machen kann. Natürlich ist ein Ausbilder nicht dazu da, mein persönlicher Lernassistent zu sein. Das ist mir absolut klar. Und natürlich bin ich in einer Erwachsenenbildung und muss mich auch selber ausbilden. Auch das ist mir klar. Ist manchmal halt schwierig, wenn so Sachen sich extrem verzögern und man lange dann wartet. Dann macht man natürlich viele Fehler, weil man natürlich auch nicht weiß, dass es Fehler sind und wiederholt diese Fehler.
Moment mal.
Ja, also ich finde, ja, klar, du bist erwachsen und du kannst nicht erwarten, dass du mit nichts auftauchst in deiner Zivilstation und dir wird alles beigebracht. Trotzdem nennt sich das Ganze Ausbilder und nicht Selbstausbildungsbeobachter.
Das stimmt.
Sorry. Also ich finde, bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen Onboarding muss sein und natürlich jeder kann in den Urlaub, aber ich finde, man muss halt dann gucken, dass bitte irgendjemand da ist für Fragen. Da muss ich halt schauen, du hast ja an keinem Amtsgericht nur einen Richter. Ja, also ich finde, das hätte mich ein bisschen, mich persönlich hätte das gestört, dass du gleich am Anfang halt so ein bisschen alleine und verloren bist. Und ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben das ja regelmäßig durchgekaut, was ich schwierig finde, natürlich hat man als Richter auch viel zu tun und als Richterin.
Na klar.
Aber wenn ich Aufgaben gebe, dann wäre es halt schon nice, die irgendwie vor Ablauf von 6 Wochen oder länger irgendwie mal zurückzugeben. Weil genau das, was du sagst, du kannst es noch nicht, es ist die erste Station. Du sollst es ja erst lernen. Und klar hast du die AG. Aber dann schreibst du irgendwas, egal ob Relation oder Urteil, kriegst kein Feedback dazu und machst das dann so die ganze Zeit weiter. Das heißt, du verlierst wertvolles Optimierungspotenzial. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und ich glaube, wenn man halt sagt, okay, ich habe Bock, Referendare auszubilden und ich hoffe, dass das genau der Gedanke ist, den man hat, ja, dann Arschbacken kneifen und durch. Klar macht es Arbeit. Aber es ist ja wichtig. Und dazu kommt, dass ich halt finde, Feedback sollte halt auch immer so sein, dass du Nutzen davon hast. Weil zu wissen, richtig oder falsch, ja, am Arsch. Also bei richtig, okay. Aber bei falsch wäre es schon ganz nett zu wissen, warum und wie hätte ich es denn stattdessen machen sollen. Da hatten wir es ja auch schon mal über Klausurenkurse.
Ja.
Na, dass das so ein wichtiger Punkt ist. Und bei allem Verständnis dafür, dass es wirklich Zeit kostet, Referendare auszubilden, es wird ja auch entsprechend berücksichtigt bei den Richtern.
Arschbacken kneifen und durch.
Genau, das hatten wir ja, wir hatten das ja mal nachgefragt, ja, und ganz viele von euch haben uns sehr nett auch darauf geantwortet. Also es wird zeitmäßig berücksichtigt, diese Ausbildung, und von daher, ja, genau. Aber vielleicht ein Thema, was ich da in dem Zusammenhang Gen Z-mäßig für die anderen Refis nochmal ansprechen möchte, ist, war relativ schnell in diesem Mindset wieder drin, in diesem ich kann nichts, ich bin nichts und das wird hier alles nichts und eigentlich kann ich jetzt schon aufhören, weil zweites Examen bestehe ich sowieso nicht. Und ich glaube, viele, die so gerade vielleicht in dieser Examensphase sind, die kennen das sehr gut, dass man da relativ schnell wieder abrutscht, gerade wenn es halt nicht läuft und wenn man auch nicht so richtig weiß, wie man da rauskommt oder was man machen kann. Und da will ich euch einfach nur sagen, dass ich glaube, mehr Leute, als man denkt, diese Gedanken haben. Also irgendwann habe ich das in der AG dann mal angesprochen und es haben sich 2, 3 andere Leute auch direkt gesagt, ja, ich fühle es komplett.
I feel you.
Geht mir ganz genauso. Und das ist zwar schade, dass es so ist und das ist auch ein systematisches Problem, dass unsere Ausbildung immer so eine Alles-oder-Nichts-Geschichte ist. Aber dennoch will ich euch sagen, wenn ihr euch gerade so fühlt, ihr seid damit nicht alleine. Mehrere haben sich schon so gefühlt und es wird besser. Man muss versuchen, sich da am Schopf zu packen, sich da wieder rauszuziehen und zu sagen, okay, wo ist jetzt hier das Problem? Was kann ich machen, dass es besser wird? Und im Endeffekt, nicht alle von uns müssen Zivilrichter werden. So, und für mich war dann das Gute an der Sache, dass die Klausuren in der AG gelaufen sind, dass ich da vernünftige Noten, in meinen Augen vernünftige Noten geschrieben habe und ich auch sonst so das Gefühl hatte, ich komme ganz gut klar. Und dann, das muss ich auch auf jeden Fall nochmal erwähnen, ich durfte ja 2 Verhandlungen leiten. Dafür bin ich auch sehr dankbar, weil das war wirklich mein Highlight aus der Zivilstation. Und das hat mega gut geklappt.
Bam.
Und das war für mich dann auch wieder so die Bestätigung, so, also hat das Selbstbewusstsein dann wieder nach oben gehoben, dass ich doch irgendwie in der Lage bin, da so ein bisschen was zu machen. Und von daher, ja, ihr seid nicht alleine und versucht euch da wieder hochzukriegen. Und dann kommt auch schnell die nächste Station.
Also ich hab's ja hautnah mitbekommen. Da gab es schon ein paar Struggles, aber ich finde ehrlich gesagt, du hast dich relativ schnell wieder berappelt jedes Mal. Es ist natürlich nicht schön. Aber vielleicht das auch so als kleiner Mutmacher an alle da draußen, denen es vielleicht auch so geht. Man darf gewisse Dinge durchaus kommunizieren dem Ausbilder. Das kann respektvoll und sehr bestimmt erfolgen und unter Anerkennung, ich bin Modler-Fan, Dr. Peter Modler, unter Anerkennung des Rangs. Aber ich finde, man kann schon mal klar machen, was man als Referendar, Referendarin in Ausbildung da gerade braucht oder woran es eben fehlt. Und ich finde, das kann man in angemessenem Ton, aber durchaus sehr bestimmt machen. Und das hast du ja auch 1-2 Mal angebracht, weil jetzt, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen hat es dir auf jeden Fall gut getan, so richtig angekommen ist es in dem Fall jetzt nicht, klappt nicht immer. Aber da möchte ich halt auch ermutigen. Und viele haben halt einfach super viel Angst, ja, wenn ich dem jetzt, also ihr oder ihm, jetzt sage ja, aber dann kriege ich ein scheiß Zeugnis. Also,
ja.
Das ist natürlich immer im Pott. Aber auch dazu haben wir ja einen konkreten Lösungsvorschlag, weil auch das wurde ja gleich vorsorglich recherchiert. Man kann ja einen Widerspruch quasi eintragen lassen. Ne? Wer macht das? Das Prüfungsamt?
Nee, also ich weiß natürlich nicht, wie es bei anderen OLGs
ist,
aber man kann auf jeden Fall mit dem OLG Kontakt aufnehmen und über die Situation reden. Generell kann man natürlich auch mit seinem AG-Leiter und also gibt es ja schon Stellen, die man ansprechen kann. So ist es nur nicht.
It's the way to go.
Und das kann man machen, wenn man das Gefühl hat, das Zeugnis repräsentiert so nun so gar nicht die eigenen Leistungen. Genau, und vielleicht zu dem Thema kommunizieren. Es gibt zum Beispiel auch immer noch ein Personalrat für Referendare. Also das heißt, man hat schon eine eigene Interessensvertretung auch, wenn man da irgendwie Sachen hat. Und auch zum Thema Kommunizieren, vielleicht können wir schon mal anteasern, dass wir uns da auch nochmal vertieft Gedanken gemacht haben und das auch gar nicht alleine, sondern da vielleicht auch nochmal ein kleines Goodie auf euch zukommt zum Thema, wie kommuniziere ich mit meinem Ausbilder, gerade in Situationen, in denen man vielleicht etwas unzufrieden ist.
Ja, aber mehr verraten wir noch nicht. Aber wir haben da was Feines eingetütet, weil wir wollen ja immer ganz viel Supporten mit auf den Weg geben. So, und zum Thema Zeugnis vielleicht einfach nur noch, ich würde da gar nicht so große Angst davor haben, weil fürs Examen, auch das hatten wir hier im Podcast schon, ja, who cares? Es ist natürlich, wenn du viele tolle Zeugnisse hast, schön später für die Bewerbungen. Aber auch wenn ein Zeugnis massiv von allen anderen abweicht, gibt es dafür Erklärungsansätze. Und gerade wenn du dann einen Widerspruch, also untechnischen Widerspruch hinterlegt hast, dann ist das ja auch dokumentiert. Und ich glaube, man muss halt von Anfang an sich entscheiden, lasse ich jetzt die Station halt in dieser Form an mir vorbeiziehen und ich gebe einfach auf oder versuche ich irgendwie für mich noch das Beste draus zu machen. Und das ist halt, glaube ich, die Weichenstellung, die man vornehmen muss und das muss jeder persönlich selbst entscheiden. Ist natürlich immer schwierig, also es ist eine Hürde, sowas zu kommunizieren, weil ich glaube, es ist immer ein guter Tipp, sich da zu Hause genau zu notieren, was will ich eigentlich anbringen, was sind meine Punkte, die ich unbedingt machen will und das vielleicht ein, zweimal zu üben und dann macht man das.
Ja, und ich glaube auch gerade für die Leute, die zwischen dem ersten Examen und dem Ref was anderes gemacht haben, bei mir war es auch wieder so ein zweiter Kulturschock. Man muss auch erstmal wieder reinkommen in diese Jurawelt und in dieses, ja, worüber wir auch schon gesprochen haben, ne? Es ist halt eher Ellenbogen als Miteinander und dieses Thema, das finde ich auch fragwürdig, dass jede Leistung direkt bewertet wird, weil ich mir denke, ja, natürlich, wenn ich da am Anfang was abgebe, natürlich ist es irgendwie nicht auf dem Stand wie im Examen. Also deswegen mache ich den ganzen Spaß, ja. Also, ne, wenn ich in Woche 3 eine Relation abgebe, wird die hoffentlich qualitativ unterschiedlich sein zu dem, was ich in der Examensrelation schreiben werde.
Wäre blöd, wenn nicht. Ne?
Wär blöd, wenn nicht. Also so, Das ist schon wieder so ein Thema. Aber gut, das führt jetzt vielleicht auch zu weit. Letzten Endes will ich sagen, ihr kommt da rein und ihr steht es durch. Es sind dann auch nur 5 Monate. Und natürlich kann man auch nicht alles, was wir jetzt gesagt haben, auf meine Station beziehen. Also das möchte ich auch nochmal sagen. Einige Dinge haben vielleicht stattgefunden, andere auch nicht. Ja.
Ja, aber es kommt ja immer super viel bei uns an und dann greift man das halt vielleicht auch mal mit auf. Kann sich jeder selber überlegen.
Genau. Ich habe aber noch ein kurzes anderes Thema, das jetzt auch mit Ausbildung zu tun hat, aber ausnahmsweise nicht mit meiner. Und zwar hatten wir ja über Sachsen gesprochen. Sachsen und den Rechtsreferendar.
Da müssen wir nochmal tiefer reingehen.
Hast du vielleicht auch gelesen, die Meldung, dass man sich jetzt auf politischer Ebene versucht, dagegen zur Wehr zu setzen? Und das würde ich ganz gerne mit dir einmal so ein bisschen aufdröseln, weil ich glaube, das ist vielleicht auch gerade für diejenigen, die hier nicht im juristischen Kosmos unterwegs sind, ein bisschen schwer zu verstehen, was da eigentlich, wer jetzt was gemacht hat und wer was gesagt hat. Also um das vielleicht einmal den Stand vom letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, nochmal zu rekapitulieren.
Gott, den habe ich schon wieder vergessen.
Da war es nämlich ein Urteil vom Landesverfassungsgericht und da ging es um...
Darauf aufbauen, OVG Sachsen, genau.
Ja. Genau, also das Landesverfassungsgericht hatte entschieden, dass um nicht in den juristischen Vorbereitungsdienst, also nicht in das Referendariat aufgenommen zu werden, müsste man in einer strafbaren Art und Weise die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen. Und an dieses Urteil müssen sich die anderen Gerichte in dem Land, also die Verwaltungsgerichte in diesem Fall, halten. Das heißt, darüber kam das Urteil vom OVG, über das wir gesprochen haben, das dann schlussendlich konkret entschieden hat, dass dieser eine Referendar mit einschlägiger Historie aufgenommen werden muss in den Vorbereitungsdienst. Und das hat auch, also dieses ursprüngliche Urteil vom Landesverfassungsgericht hat so ein bisschen für so einen Pull-Effekt nach Sachsen gesorgt, dass halt Leute mit solchen Historien gerne nach Sachsen gehen und
na toll.
Da versuchen, das Referendariat zu machen, um dann nachher in den anderen Bundesländern sich als Anwalt zuzulassen oder vielleicht in eine andere Position zu kommen. Und das wollen man ja eigentlich vermeiden. Und das war auch eigentlich das, was Sachsen vermeiden wollte. Deswegen haben die ja schon, ich war es 2019, glaube ich, ihre Ausbildungs...
2021, irgendwas zwischen 19 und 21 Ausbildungsverordnung geändert, genau.
Geändert, genau, ja. Weil sie gerade das nicht wollten. Und das hat sich jetzt so ein bisschen umgedreht. Und jetzt hat aber die Justizministerin aus Sachsen gesagt, okay, wir wollen das ja gerade eigentlich nicht. Also müssen wir gucken, wie wir daran vorbeikommen. Oder wie wir das ändern. Und da gibt es halt verschiedene Wege, wie man das machen kann. Und zwar einmal die Normenkontrollklage, also die abstrakte Normenkontrolle, die angestrebt werden kann. Da wird vor dem Bundesverfassungsgericht geschaut, ob eine oder wie eine Norm ausgelegt werden muss. Ist das zu untechnisch? Und das entfaltet dann wieder Bindungswirkung für die unteren Gerichte. Das heißt, man kann sozusagen dadurch sozusagen die Auslegung von dem Landesverfassungsgericht in Sachsen ja umgehen.
Also du kannst entweder abstrakte Normenkontrolle oder du kannst halt eine konkrete Normenkontrolle. Da für die konkrete Normenkontrolle brauchst du aber einen konkreten Fall. Das heißt, das hätte man eigentlich ja jetzt machen können.
Ich wollte darauf hinaus, dass es auch eine sogenannte Weisung geben kann. Das hatte ich nämlich nicht so richtig verstanden, wie das funktionieren soll.
Kein Plan. Also ich weiß nur, abstrakte und konkrete Normenkontrolle. Und da geht es halt darum, die Verfassungsmäßigkeit dann zu überprüfen. Ich hatte aber irgendwo das Gerücht gelesen, dass da irgendwas läuft.
Genau, da läuft auch was. Also das habe ich auch gelesen.
Ich habe das ehrlich gesagt nicht mehr verfolgt, weil ich, da komme ich nachher noch dazu, ein anderes Thema auf dem Zettel hatte.
Gegen den jüngsten Beschluss des OVG Bautzen wurde bereits Anhörungsrüge erhoben, um das Gericht zu einer Abänderung seiner eigenen Entscheidung zu bewegen. Sollte dem nicht entsprochen werden, wird das Ministerium mit einer Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe versuchen, eine Ausbildung des Bewerbers im juristischen Vorbereitungsdienst zu verhindern. Es gibt sozusagen diesen einen Fall, der sich konkret auf diesen Fall bezieht, und dann gibt es noch die abstrakte Normenkontrolle, die sich auf alle Fälle sozusagen beziehen würde, die noch kommen würden.
Und ich glaube, es gab noch irgendeine Petition. Ich versuche das mal gerade nebenher schnell zu finden. Schaffe ich wahrscheinlich so schnell nicht.
Den Link zum LTO-Artikel werden wir euch auf jeden Fall in die Shownotes packen. Den hat geschrieben Dr. Markus Siehl am 5.12.
Ach, gucke, Markus hat das geschrieben. Liebe Grüße. Ja, ich hab ihn jetzt auch gerade gefunden. Ach, guck mal. Abstrakte Normenkontrolle durch die Landesregierung, wenn Zweifel bestehen, ob die Ausbildungsgesetzesnorm in der Auslegung durch das sächsische Verfassungsgericht mit dem Grundgesetz in Einklang steht. Brauchst einen Kabinettsbeschluss Landesregierung. Der könnte Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres stehen. Das wäre natürlich nice. Guck mal, das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich so verhaftet, und ich bin ja, oh Gott, ich muss ja irgendwie, bei LTO ist immer ganz gut erklärt, ich bin ja kein Verfassungsrechtler. Überhaupt Öffrecht. Aber das hatte ich noch so ganz dunkel. Gott, ich habe im Studium abstrakte und konkrete, ich hatte es gehasst, ne? Alles nicht meins.
Das ist eigentlich immer gut.
Ja?
Naja. Staatsorga, ja.
Nee, aber da tut sich auf jeden Fall was. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht ein Stück weit sogar auch den Refis zu verdanken ist. Sie sind ja richtig auf die Barrikaden gegangen in Sachsen.
Ja.
War ich
sehr
richtig,
cool.
Richtig gut. Mega gut. Und glaube, dass wir da einfach jetzt die Notbremse ziehen müssen, bevor sich das alles in eine Richtung entwickelt, aus der es dann nicht ohne weiteres zurückgibt. Und da kommen wir eigentlich jetzt zu meinem Thema. Es tut mir leid, ich werde hier permanent politisch, aber ich kann nichts dafür, Ines.
Ich kann nicht anders.
Jede Woche ist irgendwie oder alle zwei Wochen irgendeine Scheiße, die mich maßlos aufregt.
Rech mich mal auf sowas.
Wusstest du übrigens, dass wir, nur weil ich so offensichtlich sage ich zu oft Scheiße oder Kack oder was auch immer, dass wir bei jeder zweiten Folge, zumindest bei Apple Podcasts, das explicit kriegen? Also ich habe es dir schon mal erzählt, das grundsätzlich. Und jetzt haben wir bei so vielen Einzelfolgen schon das E drüber, dass wir zwischenzeitlich den ganzen Podcast mit E hatten. Bei Spotify nicht. Keine Ahnung. So, es gab noch was ganz Unsägliches. Hast du bestimmt auch mitbekommen. Die Ampelregierung hatte ja, ach wann genau, weiß ich nicht, eingeführt, dass wenn du in Abschiebehaft oder Abschiebegewahrsam sitzt, dass du einen Pflichtanwalt, also in dem Fall Pflichtverteidiger wäre ein bisschen untechnisch, pflichtanwaltliche Vertretung bekommst, aus gutem Grund. Denn die Abschiebehaft oder Abschiebegewahrsam ist ja was anderes als die Entscheidung darüber, ob du hier bleiben darfst oder nicht oder ob du abgeschoben wirst. Du brauchst da, wie sonst auch, nämlich einen Haftgrund. Also nur weil du abgeschoben werden darfst, musst, heißt das nicht, dass du in Abschiebehaft musst. Fanden wir richtig, richtig gut, weil das ist so grundrechtsinvasiv. Du sitzt da zum Teil, also ich habe irgendwo mal gelesen, wie lang die durchschnittliche Haftdauer ist. Und es gibt einen ganz tollen Kollegen, der sich für Pro Asyl mit diesen Abschiebehaftverfahren befasst. Und ich verlinke das mal. Der hat, glaube ich, mal irgendwo geschrieben, nagelt mich nicht drauf fest, aber dass in seinen persönlichen Verfahren ungefähr die Hälfte aller Haftanordnungen rechtswidrig ist. So, das war das. Und ich glaube, es war im Sommer, da hat Dobrindt in einer Rede, die übrigens öffentlich ist, auf der Seite der Bundesregierung, verlinke ich auch mal, davon gesprochen, dass er das wieder abschaffen will und dass es sich dabei um eine Ideologierückabwicklung handelt. Hätte ich schon im Strahl kotzen können. Was soll die Scheiße? Weil ich finde, jemanden, der in Haft sitzt, einen Pflichtanwalt beizuordnen, das ist keine Ideologie, das ist Rechtsstaat. Ist aber nur meine bescheidene Meinung. So, und jetzt gab es letzte Woche Gerüchte oder vorletzte Woche Gerüchte, dass das jetzt an Fahrt aufnimmt und in Berlin auf der Tagesordnung steht. Ich bin deshalb da so ein bisschen drin, weil ich dazu noch eine Presseerklärung gemacht habe und kaum war die raus. Ich glaube, 5-6 Stunden später ploppte es dann plötzlich auf der Tagesordnung auf. Und ja, was soll ich sagen? Am 5. Dezember, man hat eine halbe Stunde debattiert im Bundestag. Und da ging es auch noch um das Thema Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten durch Rechtsverordnung, aber eben auch um die Abschaffung des anwaltlichen Vertreters bei Abschiebungshaft. Und es ist durchgegangen. 455 Abgeordnete waren dafür, 130 dagegen. So, das gibt von mir fetten Trashhaufen.
Trashhaufen des Monats.
Ich finde das unsäglich. Das ist eines Rechtsstaats unwürdig. Weil es geht nicht. Und Dobrindt war übrigens derjenige, der davon gesprochen hat, das war, lass mich nicht lügen, 2018, 2019, dass Anwälte ja Teil der Anti-Abschiebeindustrie seien.
Was?
Ja. Weiß ich, weil damals habe ich nämlich, ich bin nachtragend, Ines, ich bin so nachtragend.
Rech mich mal auf sowas.
Dazu habe ich nämlich damals auch was gemacht, öffentlich. Weil ich finde das unsäglich. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass du die Abschiebung, die ja vielleicht schon, über die ja schon rechtskräftig entschieden wurde, verzögern willst oder verhindern willst. Aber da sitzt jemand im Knast oder in Gewahrsam. Also, ja.
Ja, gehe ich voll mit dir. Also ich meine, wir hatten es ja heute schon darüber, was Freiheitsberaubung für ein Riesenthema ist und was das für ein Rieseneingriff ist. Und von daher, aus rechtsstaatlicher Perspektive, finde ich, hat jemand, der in so einer Situation ist, von der staatlichen, vom staatlichen Gewaltmonopol seiner Frau Freiheit beraubt zu werden, der hat einen Anspruch darauf, vernünftig vertreten zu werden.
Finde ich unsäglich. Ich finde es wirklich unsäglich. Ich habe mir auch genau das Abstimmungsverhalten angeguckt. Rate. Nein. So, das war mein Punkt. Und zu dem Thema habe ich aber noch, ach, das kann ich noch ganz schnell erzählen. War richtig geil. Ich war Samstag bei Ingmar Stadelmann.
Mm.
Stadelmann liest Höcke. Unglaublich gut. War richtig tolle Veranstaltung und er saß wirklich da und hat aus diesem Pseudo-Interview nie zweimal über denselben Fluss. Ich habe es auch gelesen. Ich konnte es nur in Etappen lesen, weil ich konnte es am Stück einfach nicht ertragen. Hat er tatsächlich Passagen vorgelesen und die dann analysiert und natürlich auch satirisch sich damit auseinandergesetzt. richtig, richtig großes Kino. Und mein Lieblingszitat aus dem Abend war: Demokratie hat ein Sexiness-Problem. Ich glaube, da hat er so ein bisschen recht.
Da hat er recht.
Ja.
Ja.
Also Beginn Werbung. Ich kann nur jedem, der irgendwie ein Plakat sieht, immer ist in der Stadt, geht hin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Werbung Ende. Unbeauftragt, aber Werbung Ende. Richtig gut. Und von dem werdet ihr wahrscheinlich auch noch was hören.
Kleiner Teaser.
Ja. Genau. Ja. So, das war mein Trashhaufen.
Ja, aber...
Also nicht immer, sondern Dobrindt, schon klar.
Dobrindt. Mhm. Eine Sache würde ich gerne noch, oder darauf würde ich gerne noch eingehen, was du meintest, dieses Thema, ich kann mir das nicht am Stück durchlesen. Und ich hatte das letztens, oder am Wochenende jetzt mit einer Freundin hatten wir es drüber, dieses Thema Nachrichten gucken und dass man sich manchmal... Sie meinte, im Urlaub verweigert sie sich Nachrichten, weil sie es einfach nicht mehr ertragen kann.
Da hast du ja schon die Faxen dicke.
Jeden Tag von schlechten, noch schlechteren und richtig beschissenen Nachrichten irgendwie geweckt zu werden. Und irgendwie finde ich das, also ich kann es absolut nachvollziehen, aber ich finde es auch richtig schlimm, weil diese Verdrossenheit, sich diesen Nachrichten auszusetzen, die beobachte ich schon, auch in meiner Generation. Es gibt so, also nach meiner Beobachtung natürlich absolut nicht jetzt irgendwie repräsentativ, sondern einfach nur meine bescheidene Einschätzung, so ein bisschen so zwei Lager. Und das sind die einen, die dann gerade aufstehen und gerade irgendwie laut werden und das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendwas machen, sie müssen jetzt demonstrieren, sie müssen irgendwie sich aktiv engagieren. Und es gibt die anderen, die immer mehr dem Ganzen den Rücken zu wenden und auch mit diesen Superlativen nicht mehr klarkommen. Also so, und das dann nicht mehr ernst nehmen können. Zum Beispiel beim Thema Trump. Also du wachst ja fast jeden Tag auf und das ein Tag ist schlimmer als der nächste. Und, also.
Ich denke auch immer, wow, das kannst du nicht toppen. Ja,
ja
doch, 24 Stunden später.
Das kann man toppen. Oder auch, nee, jetzt nicht zu sehr über unsere Bundesregierung lästern, aber auch da sieht man, kriegt man ja eine Nachricht nach der nächsten, wo man sich denkt, ach mein Gott.
Ines.
Also, wen lassen wir da eigentlich in die Welt raus?
Meine Türen sind offen. Weit offen.
Weit offen, ja. Und das kann ich irgendwie verstehen. Und ich finde es aber gefährlich, weil ich finde es gefährlich, wenn ein immer größerer Teil so resigniert. Und das ist ja irgendwo schon passiert. Dahingehend, dass halt viele Leute sich dann irgendwelchen Parteien zuwenden, die vermeintlich mit ein, zwei Tricks und weiß ich, die Welt wieder in Ordnung machen können, was natürlich nicht so funktioniert. Aber es gibt auch immer, meiner Einschätzung nach, so einen größeren Teil in der Mitte, der einfach nicht mehr kann, der einfach dieses Extreme nicht mehr aushält, dann resigniert und sagt, so nach dem Motto, macht doch, was ihr wollt. Und dadurch verliert natürlich die Mitte an Stimmen, an aktivierten, engagierten Bürgern. Und das finde ich irgendwie, ja, das macht mir einfach Sorge. Habe ich gerade, ist jetzt völlig ungefiltert, sondern einfach so, dass, darüber habe ich gerade nachgedacht, als du das meintest, ich kann es nicht am Stück lesen, weil ich kann es, ich fühle es. So.
Ja, ungefiltert ist hier ja immer alles.
Ja, das stimmt.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe aber gerade das Gefühl, dass ich wieder ein bisschen mehr bewegt. Also ich hatte das vor ein paar Monaten ganz krass, dass ich so das Gefühl hatte, ey, es ist hier gerade irgendwie still geworden. Ich finde, das ist der völlig falsche Zeitpunkt. Ich habe das Gefühl, dass jetzt doch noch mal so ein bisschen der Widerstand wächst. Aber das ist nur ein Gefühl. Also das kann auch an der Bubble liegen, in der ich mich bewege. Also da habe ich ja wirklich den Eindruck, es bewegt sich wieder ein bisschen mehr. Vielleicht auch durch die Signale jetzt zum Thema AfD-Verbot, da ist ja auch immer wieder jetzt neues Rumoren. Oder wenn du jetzt gerade guckst, hast du die Rede von Michel Friedmann, Zentrum für politische Schönheit, Walter Lübcke-Denkmal, haben die ja hier aufgestellt. Mhm, und sie haben tatsächlich Michel Friedmann gewinnen können, da draußen in der Kälte, ich weiß nicht, 25 Minuten Rede, haben mir das reingezogen. Was gerade irgendwie 2-3 Stunden draußen habe ich mir angeguckt. Richtig kraftvoll, richtig gut. Verlinken wir mal. Und da denke ich schon so, guck immer wieder.
Hm.
irgendwas auf den Weg gebracht. Das gibt mir schon so ein bisschen Hoffnung. Mit den Nachrichten, ich kann das nachvollziehen. Ich habe nicht die Wahl. Ich muss beruflich, jeden Tag, muss mir den ganzen Scheiß jeden Tag reinziehen. Ich habe es aber dieses Jahr im Urlaub auch so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, die 3 Wochen rutscht mir den Buckel runter. Ich drücke die Pause-Taste. Ich brauche diese Pause, aber nicht, weil ich mich dem entziehen will, sondern weil ich einfach mal durchatmen muss.
Hm.
Und es wartet ja alles auf mich, wenn ich wieder da bin. Also ich habe auch 3 Wochen Nachrichtenpause gemacht. Da war so ein bisschen genervt, weil trotzdem mein Gutester jeden Morgen beim Kaffee da saß und NTV durchscrollen musste. Ich sage, ey, halt, Janik, ich will nichts. Sag ja kein Pieps. Diese 3 Wochen sind meine. Die gehören nicht der CDU, die gehören nicht Trump, die gehören nicht der AfD, die gehören mir. Punkt.
Weil es bringt ja auch nichts, weil wenn du am Anfang der 3 Wochen geguckt hast und das, worüber du dir da Gedanken machst, ist am Ende der 3 Wochen ja schon wieder irrelevant.
Ja, und das Problem ist, das ist bei mir ein Stück weit Selbstschutz, weil wenn ich das lese, kann ich das nicht unkommentiert stehen lassen. Das heißt, ich hocke dann wieder im Urlaub und muss einen LinkedIn-Beitrag verfassen oder so.
Ich kann nicht anders.
Und ja. Diese komplette Stopptaste, die brauche ich einmal im Jahr, weil sonst, es ist einfach viel.
Und ich glaube, ich werde mir diese Stopptaste jetzt über Weihnachten mal nehmen. Und da können wir auch Folgendes direkt mal ankündigen. Die Gen Z will die Füße hochlegen, deswegen kommt kein Podcast.
Generation Innenkonflikt.
Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Ich glaube, es ist eine Episode, die wir pausieren,
genau,
exakt zwischen den Jahren, weil wir denken, vielleicht habt ihr das große Glück, dass ihr zwischen den Jahren freimachen könnt, egal ob Studi, Refi, Juristin, Jurist. Und dann wollen wir euch natürlich auch nicht belatschen mit irgendwelchen Ausbilderthemen, Trashhaufen, sondern wir machen einfach alle zusammen mal. Ja, ich nicht, weil ich habe was Geiles aufgenommen, das muss ich schneiden. Aber wir machen alles zusammen einfach mal Pause.
Genau, wir machen Pause.
Wann sind wir wieder da? Am 12.
Sind am 12.01. wieder mit frischem Wind und frischen Themen im neuen Jahr für euch da.
Ein paar Überraschungen.
Und ein paar Überraschungen, die kommen dann auch. Und wünschen euch auf jeden Fall jetzt schon mal ein ganz, ganz tolles Fest, eine ganz schöne Zeit mit euren Liebsten und an alle diejenigen unter euch, vielleicht auch die Gen Z-Mäuse, die an Weihnachten wieder die Diskussion führen werden. Ich bin bei euch. Ich bereite mich auch schon mental vor. Wir schaffen das. Am Weihnachtstisch geht's los, geht's rund. Nein, aber trotzdem wünsche ich euch besinnliche Tage und dann einen ganz tollen und guten Rutsch ins neue Jahr.
Das wünsche ich euch auch. Und ich werde gar nicht Diskussionen haben. Ich werde wieder wie jedes Jahr an Weihnachten im Laden stehen von meinem besten Freund und werde wahrscheinlich um die 200 Klöße drehen für die Kundschaft.
Ja, sehr gut.
Ja, das macht auch immer Spaß. In diesem Sinne, kommt gut drüber, schnauft durch, damit wir alle zusammen nächstes Jahr wieder ultra stabil sein können. Bis dahin. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao, Ines.
Ciao, Steffi.
Krass.